Wille will, kolle wom, melle wem, zule wom, galle wast, hülle wör, relle wör. Hattet ihr als Kind auch eine Geheimsprache mit eurer besten Freundin oder eurem besten Freund? Oder hatten eure Geschwister eine und ihr wolltet unbedingt dahinter kommen, wie die funktioniert? Geheimsprachen und Codes faszinieren uns. Und aus unserem Alltag sind die heute nicht mehr wegzudenken. Auch wenn wir das in den meisten Fällen gar nicht bemerken oder uns kaum Gedanken drum machen. Ich kaufe was online ein und gebe meine Kreditkartendaten an und erwarte, dass keiner diese Infos einfach so abgreifen kann. Ich schreibe bei der Arbeit eine Mail mit vertraulichen Inhalten oder am Handy private Chatnachrichten und gehe davon aus, dass alles auch wirklich privat bleibt. Kurz gesagt, ich vertraue oft ziemlich blauäugig drauf, dass in den Programmen und Geräten, die ich benutze, irgendwas integriert ist, was mich vor Datenklau und Missbrauch schützt. Im Gegensatz zu mir beschäftigt sich mein heutiger Gast sehr viel mit diesem Etwas, nämlich mit Verschlüsselungen, Codes und Datensicherheit. Und sie weiß auch ganz genau, wie das alles funktioniert. Herzlich willkommen, Professorin Dr. Juliane Krämer. Wie schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und herzlich willkommen auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ihr dabei seid beim Gasthörer, dem Wissenschaftspodcast der Uni Regensburg.
Gasthörer.
Juliane, du bist Professorin für Kryptographie und Datensicherheit. Für mich als Laie schwingt beim Wort Kryptographie immer irgendwie was Spielerisches mit und auch was Geheimnisvolles. Ist es für dich auch so? Ist da für dich was dran?
Ja, da ist eigentlich schon was dran, wobei das in der alltäglichen Arbeit nicht so zum Tragen kommt.
Und hast du als Kind schon Geheimsprachen geliebt oder rätselst du gerne, knobelst du gerne, magst du Exit Games?
Exit Games nicht so. Ich mache gerne Rätsel, ich knobel gerne. Ob ich als Kind eine Geheimsprache hatte, das weiß ich gar nicht mehr genau.
Kannst du dich nicht erinnern?
Nee.
Bevor wir weitermachen und tief eintauchen in deine Forschung, möchte ich dich unseren Hörerinnen und Hörern wie immer ganz kurz vorstellen. Du hast an der TU Berlin Wirtschaftsmathematik studiert und dort dann auch promoviert. Im Anschluss bist du als Postdoc und Nachwuchsgruppenleiterin an die TU Darmstadt gewechselt, wo du bis 2021 warst. Dann bist du hierher zu uns an die Uni Regensburg gekommen, und zwar an die Fakultät für Informatik und Data Science, die da ganz neu gegründet würde. Ich habe es schon gesagt, du bist Professorin für Datensicherheit und Kryptographie, und einer deiner Forschungsschwerpunkte ist die Post-Quantum-Kryptographie. Was das genau ist und welche Bedeutung deine Arbeit für uns alle hat, darum geht's in dieser Folge. Aber zuerst vielleicht noch ganz kurz. Ich finde es immer spannend, wie unsere Gäste da gelandet sind, wo sie gelandet sind. Kannst du das sagen, wie du von der Mathematik auf die Informatik und dann auf die Kryptographie gekommen bist? Weißt du das noch?
Ja, das ist ein bisschen zufällig passiert. Und es war gar nicht dieser bewusste Wechsel von der Mathematik in die Informatik, sondern es ist eher so, dass die Kryptographie sowohl zur Informatik gehört als auch zur Mathematik. Denn die Methoden, die verwendet werden, sind sehr mathematisch, aber angewendet wird die Kryptographie in der Informatik. Und deswegen ist es ein Gebiet, was sowohl zur Mathematik als auch zur Informatik gehört. Und während meines Studiums habe ich eine Vorlesung gehört, die Einführung in die Kryptographie hieß, in der ich gemerkt habe, dass mir dieses Thema sehr viel Spaß macht, weil es einerseits eine Mathematik ist, die mich interessiert hat, und andererseits so eine spannende Anwendung. Nach dem Studium wollte ich dann gerne in dem Gebiet promovieren, und da habe ich dann zufällig einen Professor gefunden, der wiederum zur Informatik gehörte. Aber das war keine bewusste Entscheidung, sondern es war eben ein Thema, was mich interessiert hat, was dann in der Informatik weiterging. Und so bin ich dann also das erste Mal während der Promotion an einem Informatiklehrstuhl gelandet und auch danach immer in der Informatik verortet gewesen.
Also über das Interesse am Thema dann sozusagen in einen anderen Fachbereich reingerutscht.
Genau.
Wenn wir über deine Forschung sprechen, müssen wir wahrscheinlich ganz basic anfangen, denn die meisten unserer Hörerinnen und Hörer sind, wie ich, wahrscheinlich keine Mathe-Genies. Worum geht's ganz grob gesagt bei der Kryptographie? Wofür braucht man die und wie wird sie verwendet? Was würde ohne sie passieren?
In der Kryptographie geht es klassischerweise um Verschlüsselung. Und das ist ja auch das, woran alle Menschen denken, wenn sie zum Beispiel an Geheimsprachen aus der Schulzeit denken. Da haben sich meistens zwei Freundinnen oder Freunde eine Geheimsprache überlegt, die nur sie kannten, in der sie also miteinander sprechen konnten, in der Hoffnung, dass andere Mitschüler, die in der Geheimsprache gesprochene oder geschriebene Wörter gelesen oder gehört haben, dass sie diese nicht würden entschlüsseln können, dass sie also nicht verstehen würden, worum es wirklich geht. Und man brauchte also irgendeine geheime Information, also diese Vorschrift, wie man aus dem, was man eigentlich sagen will, die Geheimschrift macht oder wie man sie dort nutzt.
Eine Absprache so.
Genau, eine Absprache zwischen den beiden, genau. Und diese Art der Kryptographie nennt man symmetrische Verschlüsselung. Symmetrisch deswegen, weil die beiden Menschen, die miteinander sprechen, die miteinander diese Geheimsprache nutzen, die haben also die gleiche Absprache, die sie nutzen. In der kryptografischen Sprache würde man sagen, den gleichen geheimen Schlüssel, den sie nutzen. Und nur mit Kenntnis dieses geheimen Schlüssels kann man Daten entschlüsseln oder verschlüsseln. So hat jahrtausendelang Kryptographie funktioniert. Es ging immer um Verschlüsselung. Es ging also immer um Geheimhaltung. Das Sicherheitsziel nennt sich dann Vertraulichkeit. Es ging also darum, bestimmte Informationen vertraulich zu halten.
Wenn du sagst, jahrtausendelang, also gab es solche Schlüssel schon lang vor unserem digitalen Zeitalter?
Es gibt Kryptographie schon sehr lange. Eine sehr bekannte Chiffre, also eine sehr bekannte Möglichkeit, Daten zu verschlüsseln, ist die sogenannte Caesar-Chiffre, die tatsächlich angeblich von Julius Caesar verwendet wurde. Und das ist eine sehr einfache Methode, die vermutlich auch heute viele Kinder in der Grundschule zum Beispiel sich auch überlegen. Da geht es nur darum, dass man die Buchstaben, die man nutzt in einer Nachricht, um eine bestimmte Anzahl Buchstaben verschiebt. Das heißt, man nimmt sich zum Beispiel die Zahl 3, das ist so der klassische Wert in der Caesar-Chiffre, und verschiebt jeden Buchstaben um 3 Stellen im Alphabet. Also das A zum Beispiel würde zum D werden, das B würde zum E werden und so weiter.
Das ist dann was fürs Schriftliche, nicht fürs Sprechen.
Genau, das wäre was zum Schreiben nur, zum Sprechen. Das können bestimmt auch ein paar Leute spontan sprechen, aber die meisten würden es nur schreiben, genau. Das ist natürlich total unsicher, denn es gibt ja nur 26 Möglichkeiten, wie man diese Buchstaben verschieben kann. Und das ist also dementsprechend, sollte man das nicht verwenden. Aber angeblich wurde das über einen sehr langen Zeitraum hinweg tatsächlich so verwendet.
So viele Leute konnten damals wahrscheinlich überhaupt nicht lesen und schreiben, sodass dann das vielleicht doch sicherer war, als es heute wäre.
Das kann sein, dass es auch eine Rolle spielte.
Gibt es noch weitere bekannte Chiffren oder Codes aus früheren Zeiten?
Also diese Caesar-Chiffre wurde auch in Variationen verwendet. Es gibt zum Beispiel die Vigenère-Chiffre, die ähnlich funktioniert wie die Caesar-Chiffre, aber da wurden nicht alle Zeichen, die verschlüsselt wurden, mit derselben Verschiebung verschlüsselt, sondern mit unterschiedlichen, sodass man mit einer einfachen Häufigkeitsanalyse nicht so weit kam. Bei der Caesar-Chiffre wäre, abgesehen davon, dass man alle 26 Verschiebungen durchtesten könnte, nämlich auch eine Möglichkeit, eine verschlüsselte Nachricht zu knacken, indem man zählt, welcher Buchstabe wie häufig vorkommt und dann die Häufigkeitsverteilung der Buchstaben in der deutschen Sprache, wenn es sich um eine deutsche Nachricht handelt, dem gegenüberstellt, dann bekommt man sehr schnell den Klartext heraus, also die eigentliche Nachricht. Bei der Vigenère-Chiffre ist es ein bisschen komplizierter, weil eben nicht jeder Buchstabe mit derselben Verschiebung verschlüsselt wird. Aber dann gibt es natürlich auch andere Verschlüsselungen, wie zum Beispiel die Enigma, also die Maschine, die verwendet wurde im Zweiten Weltkrieg, wie die Deutschen miteinander kommuniziert haben. Denn gerade wenn es in Kriegssituationen ist, ist natürlich vertrauliche Kommunikation, also verschlüsselte Kommunikation, sehr wichtig, damit die Gegner, in dem Fall die Alliierten, nicht die Nachrichten abfangen können. Meistens ist es aber so gewesen in der Vergangenheit, dass über kurz oder lang doch die Verschlüsselungen geknackt wurden, was auch damit zusammenhängt, dass bei dieser symmetrischen Verschlüsselung der Schlüssel, also das Geheimnis, was zwischen den Kommunikationspartnern geteilt wird, auch irgendwie zwischen den Kommunikationspartnern geeinigt werden muss. Also sie müssen sich darauf einigen oder es muss verteilt werden. Das ist also eine Schwierigkeit, die immer bestand. Und genau diese Problematik für die Kommunikationspartner, dass man sich auf einen Schlüssel einigen muss oder den verteilen muss über größere geografische Distanzen hinweg, hat auch meistens dazu geführt, dass über kurz oder lang dann doch auch Gegner, also Menschen, die eben nicht die Kommunikation entschlüsseln können sollten, dahinter gekommen sind.
Also das heißt, bei der Enigma-Chiffre, da haben dann die Gegner, die damaligen Gegner, sagen wir vielleicht besser,
genau,
die Entschlüsselungsanleitung abgefangen und dann dadurch das lesen können. Sie haben es nicht selber rausgeknobelt sozusagen, sondern sie sind irgendwie auf die Schlüssel gekommen.
Grob kann man das so sagen, genau. Die haben teilweise Informationen bekommen über die Art der Verschlüsselung. Die war natürlich wesentlich komplexer als das, was ich über die Caesar-Chiffre erzählt habe. Und da sind bestimmte Informationen, die dann Schritt für Schritt zu dem eigentlichen Geheimnis geführt haben, bekannt geworden.
Wenn wir jetzt heute in der digitalen Welt sind, dann haben wir keine physische Maschine mehr, die irgendwas verschlüsselt, oder man hat keine Buchstaben, die ausgetauscht werden händisch, sondern das funktioniert wahrscheinlich alles sehr viel komplexer. Welche ersten digitalen Möglichkeiten gab es denn zum Verschlüsseln und werden davon welche heute noch verwendet?
Die ersten Möglichkeiten wurden nicht mehr verwendet, weil damals, als die digitale Kommunikation begann, war die Rechenleistung wesentlich kleiner. Und dementsprechend konnte man auch von Gegnern ausgehen, die eine wesentlich kleinere Rechenleistung hatten. Und dementsprechend wurden mit der Zeit neue Verfahren entwickelt, die auch den neuen Rechenleistungen standhalten. Beispielsweise ist der Algorithmus, der heutzutage verwendet wird, um symmetrisch zu verschlüsseln, also so wie das grundsätzlich auch schon seit Jahrtausenden gemacht wird, wo also zwei Kommunikationspartner sich einen Schlüssel teilen. Da heißt der aktuell verwendete Algorithmus AES, das steht für Advanced Encryption Standard. Das ist ein Algorithmus, der vor ungefähr 25 Jahren von der amerikanischen Standardisierungsbehörde standardisiert wurde und seitdem sehr weit verbreitet ist und international verwendet wird. Dort gibt es verschiedene Schlüssellängen, denn mittlerweile ist es so, dass diese Schlüssel einfach nur zufällige Bitfolgen sind. Und je nachdem, wie lang die sind, ist es leichter oder schwerer, die zu knacken. Das heißt, im Laufe der Jahre wurde empfohlen, längere Schlüssel zu verwenden. Aber grundsätzlich wird dieses Verfahren mittlerweile seit 25 Jahren verwendet und wird auch weiterhin als sicher angesehen.
Also das heißt, diese symmetrische Verschlüsselung, was du vorhin gesagt hast, also beide Seiten nutzen das gleiche Prinzip zum Verschlüsseln und Entschlüsseln, wird schon noch verwendet, aber in komplexerer Form. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Dieses grundsätzliche Prinzip, dass sich zwei Kommunikationspartner, in der Kryptographie werden die meistens Alice und Bob genannt, dass Alice und Bob symmetrisch kommunizieren, ist nach wie vor der Fall. Aber die Verfahren sind wesentlich komplexer. Sie basieren eben auch nicht darauf, dass man die Verschlüsselung auf einem Zettel mit einem Stift berechnet, sondern das machen natürlich Algorithmen, die auf einem Computer implementiert wurden. Aber grundsätzlich findet symmetrische Verschlüsselung nach wie vor statt. Das sind komplexe Verfahren, die sehr effizient sind und auch sehr viel Sicherheit bieten.
Jetzt können ja aber, wenn du zwei Partner hast, die im World Wide Web unterwegs sind, die sich nicht wie früher auf der Schulbank irgendwie austauschen über ihren Schlüssel, sondern das muss ja irgendwie dann auch sicher ausgetauscht werden. Wie funktioniert das dann, dass das nicht abgefangen werden kann?
Genau, das ist der entscheidende Punkt. Diese symmetrische Verschlüsselung ist zwar einerseits sehr praktikabel in Hinsicht darauf, dass sie gut funktioniert, dass sie das tut, was man möchte und dass sie auch sicher ist. Aber die Schwierigkeit ist genau, wie die beiden sich auf einen Schlüssel einigen können. Und da gibt es Lösungen zu. Hier kommt aber die sogenannte Public Key Kryptographie ins Spiel. Das ist eine Art von Kryptographie, wo zwar auch zwei Parteien miteinander kommunizieren, die aber unterschiedliche Geheimnisse nutzen. Das heißt, bei der Public Key Kryptographie oder auch der asymmetrischen Kryptographie ist es so, dass jeder Kommunikationspartner ein sogenanntes Schlüsselpaar hat, was aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel besteht. Nur der private Schlüssel muss geheim gehalten werden und der öffentliche Schlüssel wird wirklich veröffentlicht. Man sieht es beispielsweise manchmal auf Webseiten von Uni-Angehörigen, dass die auf ihrer Website ihren öffentlichen Schlüssel veröffentlicht haben. Dieser öffentliche Schlüssel kann benutzt werden, um der Person eine verschlüsselte Nachricht zu schicken. Und nur mithilfe des privaten Schlüssels kann die Person dann die Nachricht wieder entschlüsseln. Und dieses grundsätzliche Prinzip von einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel kann ebenso verwendet werden, um gemeinsam symmetrische Schlüssel auszutauschen. Das heißt, in der Praxis ist es heutzutage so, dass eine Kombination stattfindet, dass die eigentliche Verschlüsselung von Daten symmetrisch geschieht, dass aber zur Erzeugung oder Verteilung des geheimen Schlüssels Public-Key-Kryptographie ins Spiel kommt.
Also es ist eine Weiterentwicklung dieses symmetrischen Modells?
Nee, das ist nicht direkt eine Weiterentwicklung, weil das symmetrische Modell nach wie vor rein symmetrisch ist. Die symmetrische Verschlüsselung ist weiterhin rein symmetrisch. Aber zusätzlich gibt es eben die asymmetrische Kryptographie, die daneben steht und die andere Funktionalitäten hat.
Wenn ich das jetzt in meine bildliche Vorstellung übersetze, ich stehe vor einem Tresor und zwei Leute haben den gleichen Schlüssel und man bekommt dann noch einen zweiten Schlüssel dazu. Und wenn ich diesen zweiten Schlüssel nicht habe, dann kann ich den Tresor trotzdem nicht öffnen, auch wenn ich den ersten habe.
Ja, ein einfacheres Beispiel, vielleicht noch ein bisschen mehr aus dem Alltag, ist auch ein Briefkasten. Wenn man sich vorstellt, dass man einer Person einen Brief schreibt und den in den Briefkasten dieser Person steckt, dann kann das jeder machen. Also jeder kann einen Brief schreiben und in einen Briefkasten stecken. Aber nur die Person, der dieser Briefkasten gehört, kann tatsächlich den Briefkasten öffnen und den Brief rausnehmen.
Ah, super gutes Bild. Viel besser als meins. Vielen Dank. Und man liest ja in Mails öfters mal, deine Mails sind jetzt Ende-zu-Ende verschlüsselt. Wir benutzen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, um deine Mails zu sichern. Ist es das Gleiche wie diese symmetrische Verschlüsselung?
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das bedeutet, dass die E-Mail in dem Fall auf Seite des Senders verschlüsselt wurde und erst beim Empfänger entschlüsselt wird. Also beide Kommunikationsenden führen die Verschlüsselung bzw. die Entschlüsselung durch. Und nur die beiden Kommunikationspartner haben auch die Möglichkeit zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Das bedeutet also, dass wenn diese Nachrichten auf dem Übertragungsweg entweder abgegriffen werden, beziehungsweise über irgendwelche Knoten laufen, wo möglicherweise ja denen nicht vertraut wird, dass dann nur die verschlüsselten Daten da sind. Das heißt, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist eigentlich unabhängig davon, wie verschlüsselt wird, sondern es geht eher darum, an welcher Stelle verschlüsselt wird. Nämlich bei denjenigen konkret, die die Nachrichten schreiben bzw. empfangen, und alle dazwischen, worüber die Daten möglicherweise gesendet werden, haben keinen Zugriff auf die unverschlüsselten Daten.
Das heißt, mein Webmail-Provider kann jetzt meine E-Mails nicht lesen, weil sie, wenn ich sie abschicke, verschlüsselt werden und erst, wenn der Empfänger sie bekommt, wieder entschlüsselt werden.
Das wäre so, wenn die E-Mails verschlüsselt wären, aber die meisten sind nicht verschlüsselt heutzutage.
Okay. Müsste man sich da dann mehr drum kümmern?
Auf jeden Fall. Das ist ein großes Problem in der IT-Sicherheit, dass sehr, sehr viele Menschen sich gar keine Gedanken darüber machen, was verschlüsselt wird, wie es verschlüsselt wird, erst recht nicht. Aber grundsätzlich die Frage, welche Daten man schützen möchte und vor wem, ist etwas, worüber sich alle mehr Gedanken machen müssten, um dann auch die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
Also ich habe mich in der Vorbereitung für diese Sendung wirklich auch sehr oft an die eigene Nase gepackt und gemerkt, okay, ich lese es immer wieder, aber die Begrifflichkeiten sagen mir schon gar nichts. Du hast jetzt immer vom Verschlüsseln und Entschlüsseln gesprochen, aber auch das ist für Laien wie mich ein bisschen eine Worthülse, weil ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, was passiert da, wie wird da irgendwas umgerechnet. Kannst du uns ein einfaches Beispiel geben, was wir uns vorstellen können für so eine Verschlüsselung oder Entschlüsselung?
Heutzutage ist es so, dass ja die Verschlüsselung mithilfe von Computern und mithilfe von Algorithmen, die diese Verschlüsselung durchführen, erfolgen. Und da die Verschlüsselung auf Computern erfolgen, sind es letztendlich Bits, die verschlüsselt werden. Es sind also lange Nachrichten, die nur aus Nullen und Einsen bestehen. Und so ein Verschlüsselungsalgorithmus ist eine Vorschrift, die diese Nullen und Einsen in einer ganz bestimmten Form durcheinander mischen, also vertauschen zum Beispiel, oder durch andere Zeichen ersetzen. Und zwar genau so, dass diese Vorschrift rückgängig gemacht werden kann. Dass also einerseits der Empfänger die Verschlüsselung rückgängig machen kann, also alle Vertauschungen oder Ersetzungen wieder zurückberechnen kann. Und dass aber gleichzeitig, wenn die Nachricht abgefangen wird, es aussieht wie eine zufällige Nachricht, aus der nichts entnommen werden kann. Tatsächlich ist es so, dass einerseits vor allem in der symmetrischen Verschlüsselung wirklich Zeichen vertauscht werden, durch andere ersetzt werden, dass die Reihenfolge verändert wird. Das nennt sich dann Substitution und Transposition. In der Public-Key-Kryptographie, also in der asymmetrischen Verschlüsselung, ist es aber so, dass bestimmte mathematische Operationen verwendet werden. Und da ist es so, dass bei der Verschlüsselung und der Entschlüsselung häufig zwar die gleiche Operation, also die gleiche mathematische Rechnung vorgenommen wird, aber mit anderen Werten. Und diese anderen Werte, die entsprechen dann dem öffentlichen bzw. privaten Schlüssel. Es gibt ein sehr bekanntes und sehr weit verbreitetes Verfahren für Public-Key-Kryptographie, also für Verschlüsselung, die asymmetrisch ist. Das nennt sich RSA-Verfahren. Und da ist es so, dass die Verschlüsselung eine Potenzierung der Nachricht darstellt. Das heißt, ganz grob gesagt ist es so, dass eine Nachricht sehr, sehr oft mit sich selbst mal genommen wird. Anschließend wird aber noch etwas anderes gemacht, das nennt sich Reduzieren oder Modulo-Rechnung. Aber dieses Potenzieren ist schon im Kern dieser Verschlüsselung. Und das geht eben, weil die Nachricht als Folge von Bits dargestellt wird, also wiederum als Zahl. Und die Zahl, die im Exponenten steht, also die Frage, wie oft diese Nachricht mit sich mal genommen wird, das ist etwas, was mit dem öffentlichen bzw. privaten Schlüssel zusammenhängt. Und die Sicherheit dieser asymmetrischen Verfahren, die beruht darauf, dass es diesen Verfahren zugrunde liegende mathematische Probleme gibt, die leicht zu konstruieren sind, aber schwer zu knacken sind. Konkret bei RSA ist es so, dass der geheime Schlüssel unter anderem zwei sehr große zufällige Primzahlen beinhaltet und der öffentliche Schlüssel, also das, was bekannt wird, das ist das Produkt dieser beiden Primzahlen. Ein Angreifer, der nun die Verschlüsselung brechen will, der also aus dem öffentlichen Schlüssel den privaten berechnen will, der könnte das machen, indem er die Faktorisierung berechnet, indem er also aus dem Produkt dieser beiden Primzahlen wieder die Primzahlen berechnet. Und dieses sogenannte Faktorisierungsproblem ist mit der heutigen Rechenleistung, die wir haben, nicht lösbar, also nicht effizient lösbar. Das würde nicht möglich sein, in einem Menschenleben das zu berechnen.
Also das heißt, wenn ich jetzt 4 mal 4 ist 16 rechne, das ist leicht zu rechnen, aber es ist für Computer schwierig zu sagen, also bei 16 ist es natürlich leicht, aber bei größeren Zahlen dann zu sagen, okay, aus welchen zwei Zahlen wurde denn diese 16 zusammengesetzt? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, aber
die 4 ist keine Primzahl.
Die 4 ist keine Primzahl, genau. Aber vom Prinzip her ist es richtig. Wenn man 3 mal 5 rechnet und eben 15 als Ergebnis hat, dann könnten die meisten Menschen auch spontan sagen, 15 ist das Produkt von 3 und 5. Und auch wenn man größere Primzahlen nimmt, die vielleicht 2 Stellen haben, wäre das natürlich noch schnell zu machen. Und auch mit deutlich größeren Primzahlen können Computer das erstmal noch machen. Aber die Primzahlen, die aktuell verwendet werden, die haben ungefähr 2000 Bits. Das heißt, da ist jede Primzahl ungefähr so groß wie 2 hoch 2000. Und das sind dann eben Größen, wo Computer das nicht mehr lösen können.
Und dann ist es ein sehr guter Schutz, wenn also Alice und Bob, wie du vorher gesagt hast, zusammen diese Zahl als privaten Schlüssel haben. Der öffentliche Schlüssel ist diese große Zahl und man braucht den privaten Schlüssel, um zu wissen, aus welchen zwei Zahlen wurde diese große Zahl zusammengerechnet.
Genau. Aber in diesem Fall ist es so, dass nicht Alice und Bob sich dieses Geheimnis teilen würden, sondern das ist ja jetzt Public-Key-Kryptographie, also asymmetrische. Und da hat Alice ein eigenes Schlüsselpaar und Bob hat ein eigenes Schlüsselpaar. Das heißt, Alice würde sich in diesem Fall diese beiden sehr großen Primzahlen überlegen. Und das wäre dann ihr eigener geheimer Schlüssel. Und sie würde Bob oder allen anderen Kommunikationspartnern nur ihren öffentlichen Schlüssel verraten. Das heißt, wenn jemand Alice eine Nachricht verschlüsselt schicken will, würde man Alice öffentlichen Schlüssel nutzen. Und wenn Alice aber Bob eine verschlüsselte Nachricht schicken würde, würde sie Bobs öffentlichen Schlüssel nutzen. Das heißt, dieser private Schlüssel ist wirklich nur der Person bekannt, zu der er gehört.
Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Und du hast gesagt, diese Zahlen zu entschlüsseln, bräuchte extrem viel Rechenleistung, die es heute noch nicht gibt. Jetzt kommen wir zu deinem Fachgebiet. Denn ich habe vorher gesagt, eins deiner Spezialgebiete ist Postquantum-Kryptographie. Bei Postquantum ist das Wort Quantum drin enthalten. Man denkt an Quantencomputer und damit hat es was zu tun. Wer unsere Folge mit dem Physiker, mit Herrn Strunk gehört hat, der hat mich schon mal dabei erlebt, wie ich versucht habe, in die Welt der Quantenphysik einzusteigen. Aber es schadet ganz bestimmt nichts, wenn wir nochmal ganz vorne anfangen. Kannst du uns sagen, was sind denn Quantencomputer? Wofür sollen die konstruiert werden? Was können die?
Quantencomputer nutzen quantenmechanische Effekte, um Berechnungen durchzuführen. Klassische Computer, also die Computer, die wir heute nutzen, und damit meine ich jetzt gar nicht nur wirkliche Computer, sondern auch Handys beispielsweise, also alle Geräte, die irgendwas berechnen, die basieren am Ende auf Bits. Das heißt, die rechnen mit kleinen Informationseinheiten, die immer entweder 0 oder 1 sind. Bei Quantencomputern ist es so, dass die Technologie hinter den Quantencomputern mit sogenannten Qubits rechnet. Und diese Qubits sind auch Quantenbits. Und die können gleichzeitig 0 und 1 darstellen, beziehungsweise man spricht hier von einer Messung und bevor diese Qubits gemessen werden, sind sie in keinem der beiden Zustände. Die Quantencomputer rechnen also zwar in gewisser Weise auch mit Nullen und Einsen, aber auf eine andere Art eben. Und um das zu realisieren, wird Quantenmechanik verwendet. Die Quantencomputer haben die Vorteile, dass sie einerseits den sogenannten Superpositionszustand haben. Das ist die Tatsache, dass die Qubits gleichzeitig im Zustand von 0 und 1 sind. und andererseits auch das sogenannte Entanglement, also die Verschränkung, was dazu führt, dass bestimmte Qubits miteinander verschränkt sind und dann gewisse Zusammenhänge haben. Und das führt dazu, dass Quantencomputer bestimmte Aufgaben wesentlich schneller berechnen können.
Die können sehr viel mehr gleichzeitig berechnen, glaube ich, ne?
Genau. Aber es ist nicht so, dass Quantencomputer grundsätzlich alles besser können als klassische Computer. Und es ist auch nicht so, dass Quantencomputer beispielsweise in 10 Jahren von uns verwendet werden, um E-Mails zu schreiben. Quantencomputer werden also nicht unsere klassischen Computer komplett ersetzen, sondern aufgrund dessen, dass sie bestimmte Dinge sehr schnell können oder bestimmte Aufgaben auch einfach insgesamt besser lösen können als klassische Computer, sind sie in vielen wissenschaftlichen Bereichen ersehnt, in der Hoffnung, dass man mithilfe von Quantencomputern bestimmte Dinge schneller oder besser berechnen kann. Dazu gehören zum Beispiel auch Simulationen von Wetterentwicklungen oder von Medikamentenwirkungen beispielsweise. Deswegen gibt es also ein sehr aktives Forschungsfeld, wo es darum geht, Quantencomputer zu erforschen, weil sie in bestimmten Bereichen eine Rechenleistung bringen, die klassische Computer nicht haben können.
Man merkt es schon an der Sprache. Einerseits sagst du, die können das und das und das, und andererseits sagst du, die sind ersehnt. Also wir sind gerade in so einem Zwischenzustand bei Quantencomputern. Man weiß, dass die das können, und man weiß, wenn man das hinkriegen würde, die richtig zu bauen, dann würde man das nutzen können. Aber so richtig gut funktionierende große Quantencomputer gibt es noch nicht, oder?
Genau. Man weiß, was ein Quantencomputer kann, weil Quantencomputer dann eben am Ende, wenn es sie gibt, auf den Gesetzen der Quantenmechanik basieren. Aber sie müssen gebaut werden, damit man sie auch nutzen kann. Und das ist genau der Punkt, wie du das gerade gesagt hast. Es gibt keine großen Quantencomputer, wobei mit groß hier gemeint ist, dass sie keine große Rechenleistung haben. Denn bei Quantencomputern ist es aktuell ein bisschen, wie es auch in der Entwicklung der klassischen Computer war. Unsere klassischen Computer waren früher wirklich sehr groß, haben ganze Räume gefüllt, hatten aber sehr wenig Rechenleistung. Heute sind unsere Computer sehr klein und haben viel Rechenleistung. Bei Quantencomputern sind wir eben bei dem ersten Entwicklungsschritt, das heißt, sie sind meistens ziemlich groß und haben sehr, sehr wenig Rechenleistung. Es ist ein bisschen kompliziert zu sagen, wie groß die Rechenleistung wirklich ist, weil es unterschiedliche Technologien gibt, wie man Quantencomputer bauen kann. Nicht jede Technologie ist für jede Anwendung geeignet. Und dann kommt noch hinzu, dass viele Firmen, die Quantencomputer produzieren, häufig sehr viel Werbung machen wollen und häufig ihre Entwicklungen besser darstellen, als sie tatsächlich sind. Aber im Großen und Ganzen ist es eben tatsächlich so, dass viele Anwendungen in der Praxis noch nicht möglich sind, man aber schon weiß, dass sie in der Theorie große Vorteile bringen.
Also ein bisschen so wie so eine Floppy Disk, wo dann früher mal 64 Kilobyte drauf waren auf so einem großen Teil, und genauso groß ist heute eine kleine Festplatte mit 1 Terabyte oder
genau.
So. Und genau. Man weiß, man muss halt dahin kommen, dass man auf diese kleine Festplatte 1 Terabyte bekommt. Und genau. Das kriegt man aber physisch noch nicht hin.
Genau.
Okay, cool. Und was hat das jetzt mit deinem Fachgebiet, mit der Kryptographie zu tun?
Ja, das Problem, was Quantencomputer mitbringen oder mitbringen werden, ist, dass es einen Algorithmus gibt, den sogenannten Shor-Algorithmus nach seinem Erfinder Peter Shor. Dieser Algorithmus ist schon 30 Jahre ungefähr alt. Und dieser Algorithmus kann die mathematischen Probleme brechen, auf denen die heutige Public Key-Kryptographie basiert. Ich hatte vorhin von dem Beispiel gesprochen, von dem Faktorisierungsproblem. Und wir wissen, dass Shor's Algorithmus dieses Faktorisierungsproblem brechen kann. Das heißt, er kann sehr effizient, also sehr schnell, die Primfaktoren finden. Allerdings nur, wenn dieser Algorithmus auf einem Quantencomputer ausgeführt wird. Der Algorithmus ist, wie gesagt, schon ungefähr 30 Jahre alt. Das heißt, diese Bedrohung ist schon lange bekannt. Aber vor 30 Jahren war die Forschung an Quantencomputern natürlich noch bei weitem nicht so weit wie heute. Das heißt, lange wurde dieser Algorithmus nicht als Bedrohung wahrgenommen. Aber umso erfolgreiche Forschung im Bereich der Quantencomputer stattfindet, umso bedrohlicher wird dieser Algorithmus, weil man weiß, sobald Quantencomputer groß genug sind, mächtig genug, also genug Rechenleistung haben, um diesen Algorithmus durchzuführen für die Schlüsselgrößen, die wir heute nutzen, umso wichtiger wird es, Alternativen zu den heute verwendeten Verfahren zu finden, weil das Problem ist, dass wenn es Quantencomputer gibt, die so groß sind, wirklich die gesamte IT-Sicherheit, die auf zum Beispiel dem RSA-Verfahren beruht, was auf dieser Primfaktorzerlegung basiert, gar keine Sicherheit mehr bietet. Wir wissen also, dass in dem Moment, wo dieser Algorithmus wirklich praktisch realisiert werden kann, die zugrunde liegende Kryptographie keine Sicherheit mehr bietet.
Also es gibt sozusagen ein Programm, das tatsächlich diese Rechenmethoden machen kann, die es dafür braucht, um aus dieser großen Zahl die zwei Primzahlen rauszufiltern. Es gibt einfach nur noch kein Gerät, auf dem man dieses Programm aufspielen kann. Und sobald irgendein Team schafft, so einen guten Quantencomputer zu bauen, kann man, wenn man es drauf anlegt, diesen Algorithmus, dieses Programm draufspielen und dann alle Codes knacken, mit denen wir heute unsere Sachen verschlüsseln.
Genau.
Und trotzdem kann man sagen, okay, die sind ja noch nicht so weit. Wir können ja jetzt eh noch nichts machen, solange das nicht geht. Warum hast du dann jetzt diese Professur und diese Aufgabe, dich jetzt mit diesem Problem zu beschäftigen?
Mein Hauptforschungsgebiet nennt sich Post-Quantum-Kryptographie. Und da geht es gerade darum, kryptografische Verfahren zu entwickeln bzw. weiterzuentwickeln, zu optimieren, anzuwenden, die Sicherheit versprechen gegenüber Angriffe mit Quantencomputern. Und das ist aus zwei Gründen heute schon wichtig. Das eine ist, es gibt ein Angriffsszenario, das nennt sich Harvest Now, Decrypt Later. Und das bedeutet, dass Geheimdienste beispielsweise, die ein großes Interesse haben an bestimmten Daten, diese Daten heute abfangen können in verschlüsselter Form und dann in einer Zukunft, wo es Quantencomputer gibt, diese entschlüsseln können. Man muss sich also bei dieser Frage, wie viel Sicherheit die aktuell verwendeten Verfahren bieten, fragen, wie lange die Daten geheim bleiben sollen. Und wenn man denkt, dass die eigenen zum Beispiel WhatsApp-Chats 5 Jahre geheim sein sollen und dann ruhig irgendwo frei verfügbar lesbar sein können, dann braucht man sich höchstwahrscheinlich heute keine Gedanken um Post-Quantum-Kryptographie zu machen. Wenn es aber um Firmengeheimnisse geht oder Staatsgeheimnisse, die auch in einigen Jahrzehnten nicht in fremde Hände fallen sollten, dann ist es so, dass man eine verlässliche Einschätzung braucht, wann es wohl Quantencomputer gibt. Und wenn das prognostizierte Jahr, wann es Quantencomputer gibt, eben früher ist als der Zeitraum, bis wo die Daten geheim sein sollen, dann muss man sich heute schon mit Post-Quantum-Kryptographie beschäftigen. Und das andere ist, neben diesem Harvest Now, Decrypt Later Szenario, dass es auch verschiedene Produkte gibt, beispielsweise Fahrzeuge, die einfach ziemlich lange in Benutzung sind. Und ein Fahrzeug, was heute entwickelt wird und mit einer Software ausgestattet wird und auch zugrunde liegender Kryptographie, die heute verwendet wird, ist möglicherweise 20 Jahre in Benutzung. Vielleicht nicht bei dem ersten Besitzer, sondern es wird dann verkauft, ist bei einem anderen Besitzer, wird vielleicht im Anschluss noch ins Ausland verkauft, wo es dann lange in Benutzung ist. Und bei vielen Produkten ist es nicht so einfach, die Kryptographie auszutauschen. Das heißt, auch bei solchen Produkten muss man sich überlegen, wie lange sie ungefähr im Feld sind und ob dann möglicherweise bereits Quantencomputer existieren.
Also wenn jetzt ein Auto vom Fließband rollt mit der normalen Verschlüsselung und in 20 Jahren gibt es Quantencomputer, die das knacken können, dann können die alles dekodieren, was dann eben auf diesen Bordelektroniken drauf ist.
Genau. Wenn die Software nicht ausgetauscht wurde, dann ja.
Und inwiefern arbeitet ihr da jetzt dran? Also du bist ja nicht dabei, Quantencomputer zu entwickeln, sondern du bist für die Codes zuständig, oder?
Genau. In der Post-Quantum-Kryptographie ist die eigentliche Arbeit tatsächlich ziemlich unabhängig von Quantencomputern, denn die kryptografischen Verfahren, die entwickelt werden, also diese Post-Quantum-Verfahren, die sollen die Verfahren ersetzen, die wir heute nutzen, und sollen dann auf unseren klassischen Computern laufen. Die sollen also die Sicherheit, die wir heute haben und die meisten von uns unbewusst nutzen, aufrechterhalten, auch gegenüber Quantencomputern. Und dementsprechend ist es so, dass diese Post-Quantum-Verfahren auf anderen mathematischen Problemen basieren, von denen wir davon ausgehen, dass diese nicht mit Quantenalgorithmen, mit Hilfe von Quantencomputern gebrochen werden können. Aber wenn man einmal so ein mathematisches Problem hat, von dem man davon ausgeht, dass es sicher ist gegenüber Angriffen mit Quantencomputern, dann hat die Post-Quantum-Forschung kaum noch etwas wirklich mit Quantencomputern zu tun, sondern nur die Motivation für die Entwicklung der neuen Verfahren kommt durch die Entwicklung von Quantencomputern.
Also ihr versucht jetzt, so komplexe Verschlüsselungen zu entwickeln, zu gestalten, dass die dann wenn es Quantencomputer gibt, die das entschlüsseln können, von denen auch nicht entschlüsselt werden können, die so komplex sind, dass sie jetzt mit den Verfahren, die es jetzt gibt zum Entschlüsseln, eigentlich noch gar nicht gebraucht werden, aber eben dadurch, dass das länger im Einsatz ist oder man die Geräte länger nutzt oder man eben möchte, dass die Sachen, die jetzt abgefangen werden, nicht in 30 Jahren aufgedeckt werden, jetzt schon besser geschützt werden müssen, um sie in der Zukunft vor der Entschlüsselung zu bewahren?
Genau. Wobei das Wort komplex nicht ganz passt, weil diese neuen Verfahren nicht unbedingt wirklich komplexer sind, sondern es ist vielmehr so, dass man glaubt zu wissen, was Quantencomputer können. Und das ist insbesondere tatsächlich nach wie vor dieser Algorithmus von Shor, der schon so alt ist. Und solange ein mathematisches Problem von dem nicht gebrochen werden kann, ist die Hoffnung, dass der mit Quantencomputern grundsätzlich nicht gebrochen werden kann. Aber diese neuen Verfahren, die sind teilweise komplexer, aber die sind nicht grundsätzlich komplexer.
Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie deine Arbeit dann aussieht. Also heißt es, du sitzt am Computer und programmierst Sachen, die dann immer wieder ausprobiert und verbessert werden? Oder wie funktioniert das?
Am Computer ist tatsächlich nur ein sehr kleiner Teil der Arbeit, denn die Post-Quantum-Kryptographie ist im Kern mathematisch. Das heißt, die Aufgaben sind zum Beispiel, wenn so ein mathematisches Problem identifiziert ist, was verwendet werden kann für Post-Quantum-Kryptographie, darauf aufbauend einen Algorithmus zu entwickeln, der dann die konkrete Verschlüsselung mithilfe dieses Problems berechnet. Und es ist aber auch nicht damit getan, wenn dann ein Verfahren entwickelt wurde. Denn heute in der digitalen Welt gibt es ganz viele IT-Anwendungen, wo man speziellere kryptografische Verfahren braucht. Es ist also eine viel, viel breitere Welt als einfach nur die pure Verschlüsselung. Ein sehr bekanntes weiteres Beispiel ist die sogenannte digitale Signatur. Aber es gibt auch darüber hinaus sehr viele weitere kryptografische Verfahren, die nötig sind. Und die müssen eben alle Post-Quantum gemacht werden. Das heißt, für alle braucht es Ersatz sozusagen, der sicher ist gegenüber Angriffen mit Quantencomputern. Dann gibt es aber auch noch Ziele, diese Verfahren beispielsweise effizienter zu machen. Denn auch wenn man einmal ein Verfahren hat, dann hat das vielleicht zum Beispiel sehr große Schlüssel, die dann auf bestimmten Geräten vielleicht zu groß sind, oder es ist sehr langsam in der Verschlüsselung. Das heißt, es soll verbessert werden, damit es für bestimmte Anwendungen auch besser geeignet ist.
Da seid ihr ja nicht die Einzigen, die daran forschen. Besteht da so ein Wettkampf, so eine Konkurrenz zwischen verschiedenen Teams auf der ganzen Welt, wer da irgendwie jetzt die besten Schlüssel sich patentieren kann? Oder profitiert ihr eher von den Veröffentlichungen, die andere raushauen?
Sowohl als auch. Natürlich ist es schön, wenn man selber Ergebnisse erforscht, die besonders gut sind. Aber gleichzeitig ist die Kryptographie ein Gebiet, wo praktisch alle Publikationen Open Access zur Verfügung gestellt werden. Es gibt ein großes Archiv von der Internationalen Kryptographievereinigung, wo also alle Veröffentlichungen sehr schnell geteilt werden, auch oft noch vor der Veröffentlichung auf einer Konferenz oder in einem Journal. Und insofern versucht man zwar einerseits sehr gute Ergebnisse selber zu erforschen, aber andererseits profitiert man natürlich auch sehr von anderen Ergebnissen oder baut auf denen auf.
Super spannend. Wir möchten in unserem Podcast ja immer nicht nur etwas über die Forschung und die Forschungsergebnisse unserer Gäste erfahren und kennenlernen, sondern auch ein bisschen den Menschen dahinter. Und deswegen habe ich ein kleines Spiel mitgebracht. Wer den Gasthörer öfters hört, der kennt es schon. Es ist das A- oder B-Spiel. Ich nenne dir immer zwei Begriffe und du sagst einfach aus dem Bauch raus ganz rasch, welcher dir davon mehr zusagt. Ohne Begründung, ohne großes Nachdenken. Bist du bereit?
Mhm.
Super. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Mensa oder Brotzeitdose?
Ja, leider Brotzeitdose, weil wir hier in der Bajuwarenstraße keine Mensa haben.
Leberkässemmel oder Couscous-Salat?
Kommt drauf an. Jetzt gerade eher Leberkässemmel.
Wenn du nicht in der Mensa bist, dann hast du ja auch nicht die Auswahl zwischen diesen beiden Sachen. So, jetzt schnelle Antworten. Anruf oder E-Mail?
E-Mail.
E-Mail oder WhatsApp?
WhatsApp.
Buch oder Podcast?
Buch.
Buch oder Rätselheft?
Buch.
Buchstaben oder Zahlen?
Zahlen.
Sudoku oder Schwedenrätsel?
Sudoku.
Semester oder vorlesungsfreie Zeit?
Semester.
Online oder offline?
Online.
Samstag oder Sonntag?
Sonntag.
Aufstehen oder snoozen?
Aufstehen.
Auto oder Fahrrad?
Beides nicht.
Musik hören oder Musik machen?
Musik machen.
Mit Freunden oder mit der Familie?
Mit der Familie.
Land oder Stadt?
Stadt.
Alt oder neu?
Alt.
Schwarz oder weiß?
Weiß.
Frühmorgens oder spätabends?
Spätabends.
Aufzug oder Treppe?
Aufzug.
Mathe oder Informatik?
Informatik.
Berlin oder Darmstadt?
Berlin.
Berlin oder Regensburg?
Berlin.
Barock oder Beton?
Beton.
Sehr schön. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Hast es schon geschafft. Wir haben jetzt ganz viel über deine Arbeit in der Theorie gesprochen, aber wir haben auch ein konkretes Beispiel für deine Arbeit dabei, damit wir uns das alle ein bisschen besser vorstellen können, für was das gebraucht wird. Du hast ja schon Beispiele genannt, Autos und so, aber was du konkret machst. Und das ist ein Projekt, das ihr zusammen mit anderen Hochschulen und Unis und Partnern aus der Wirtschaft und mit der Deutschen Bahn zusammen macht. QDIS heißt dieses Projekt und es ist finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wie bist du denn Teil dieses Projekts geworden? Ruft da die Bahn an und sagt, wir brauchen da eine Expertin für Kryptographie. Haben Sie gerade Zeit und Lust oder wie funktioniert das?
Also so ähnlich funktioniert das tatsächlich. Es ist so, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das BMBF, jetzt schon zum zweiten Mal eine Reihe von Projekten fördert, die ganz konkret Post-Quantum-Kryptographie für die Anwendung erforschen, weil das eben ein sehr wichtiges Thema ist, auch wenn man das, ja, wenn man eben sich nicht mit dem Thema beschäftigt, vielleicht nicht so mitbekommt. Aber aufgrund dessen, dass die IT-Sicherheit notwendig ist in unserer heutigen Welt und die wiederum auf Kryptographie basiert, ist es einfach, es gibt keine Möglichkeit, sich nicht mit Post-Quantum-Kryptographie zu beschäftigen. Und ganz unabhängig von der Frage, wann man Post-Quantum-Kryptographie benutzen muss, muss man auch bedenken, dass es extrem aufwendig ist, die aktuell verwendeten IT-Systeme auf Post-Quantum-Kryptographie umzustellen. Also diese sogenannte Post-Quantum-Migration, also von den heutigen Verfahren auf Post-Quantum-Verfahren, ist nichts, was einfach nur in 2-3 Wochen vonstatten geht, sondern das sind jahrelange Prozesse, das zu tun. Und die sind eben auch nicht so straightforward. Das heißt, es ist oft gar nicht so klar, wie das funktioniert. Daher gibt es also diese Projekte jetzt schon zum zweiten Mal. Und ich war schon noch in Darmstadt bei 2 Projekten beteiligt. Und als jetzt vor circa 2 Jahren bekannt wurde, dass es wieder Projekte geben wird, haben sich also die interessierten Unternehmen in Deutschland und die interessierten Forscherinnen und Forscher zu Konsortien zusammengefunden. Und im Kontext dieses QDIS-Projektes war es tatsächlich so, dass ich Leute von der Bahn kannte und die mich angesprochen haben, ob ich grundsätzlich Interesse daran hätte und wir dann gemeinsam mit den anderen diesen Projektantrag geschrieben haben.
Und da geht es um die Vernetzung und Sicherheit digitaler Systeme der Bahn. Wenn ich jetzt an Digitales bei der Bahn denke, dann denke ich halt an die App, in der ich meine Fahrkarten kaufe oder die Homepage, wo ich nachgucken kann, wenn welche Züge fahren. Aber das sind ja ganz bestimmt nicht die digitalen Systeme, die jetzt am allerschützenswertesten sind für die Bahn, oder?
Genau. In diesem Projekt geht es tatsächlich um die Bahninfrastruktur. Es gibt ein sehr großes Projekt innerhalb der Bahn und ein sehr großes Vorhaben, das nennt sich Digitale Schiene Deutschlands. Da geht es also darum, dass sehr viele Prozesse der Bahn, die noch nicht digitalisiert sind, sondern mechanisch oder elektrisch funktionieren, digitalisiert werden sollen. Und überall, wo Digitalisierung stattfindet, müsste eigentlich eben auch an IT-Sicherheit gedacht werden. Die Bahn tut das glücklicherweise. In sehr vielen anderen Bereichen ist es leider nicht so, dass Digitalisierung immer mit IT-Sicherheit einhergeht. Bei der digitalen Schiene Deutschlands ist es aber konkret so, dass in den aktuellen Plänen klassische Kryptographie geplant ist. Und in diesem Projekt geht es also darum, zu erforschen, wie die digitale Schiene auch post-quantum sicher gemacht werden kann.
Das heißt, die würden jetzt was einführen, was dann tatsächlich wahrscheinlich ja viele Jahrzehnte genutzt werden würde bei der Bahn. Und wenn man das jetzt nicht post-quantum sicher macht, vielleicht gehackt werden könnte? Oder was sind die Gefahren, wenn man das jetzt nicht post-quantum sicher macht?
Ja, alle Anwendungen, die man jetzt nicht post-quantum sicher macht, die sind in Gegenwart von Quantencomputern unsicher. Das heißt, die sind dann genauso sicher wie etwas, was gar keine Kryptographie verwendet, potenziell. Und dementsprechend müssen sich also alle Unternehmen, die Produkte herstellen oder die einfach große Netze betreiben, schon lange vorher Gedanken darum machen. Daher ist es sehr gut, dass die Deutsche Bahn dieses Projekt in Angriff genommen hat, um sich frühzeitig Gedanken zu machen über Post-Quantum-Kryptographie. Und gerade der Zeitpunkt, wo man ohnehin etwas digitalisieren will, ist ein sehr guter Zeitpunkt, um sich über diese grundlegenden Fragen Gedanken zu machen. Denn es gibt etwas, was im Zuge des Themas Post-Quantum-Kryptographie auch in die Aufmerksamkeit der Industrie und Forschung gerückt ist. Das nennt sich Krypto-Agilität. Und dahinter steckt das Konzept, wie Software oder auch größere IT-Lösungen reagieren kann auf den Bedarf von anderen kryptografischen Verfahren. Und jetzt ist es eben aktuell die Bedrohung durch Quantencomputer, aber zukünftig können es ja auch andere Bedrohungen sein, die uns jetzt noch nicht bekannt sind oder deren Auswirkungen uns noch nicht bekannt sind. Beispielsweise KI oder Dinge, wo sich aus bestimmten Gründen herausstellt, dass Verfahren vielleicht nicht so sicher sind, wie wir dachten. Das heißt, grundsätzlich ist es extrem sinnvoll, dass Softwarelösungen kryptoagil sind, also die Möglichkeit bieten, dass man relativ schnell Verfahren austauschen kann oder zwischen verschiedenen Verfahren wechseln kann. Aktuell sind die wenigsten Systeme kryptoagil, aber wenn man jetzt etwas digitalisiert, ist das der Zeitpunkt, wo man auf jeden Fall das im Hinterkopf haben sollte. Und genau das macht die Bahn mit diesem Projekt.
Und euer Part dabei, könnt ihr da Sachen, an denen ihr jetzt sowieso forscht, dann in diesem Projekt ausprobieren oder entwickelt ihr Sachen speziell jetzt für die Bahn?
Sowohl als auch. Wir sind gemeinsam mit anderen Universitäten und auch Unternehmen dafür verantwortlich, bestimmte Bereiche dieser digitalen Schiene, konkret der digitalen Stellwerke, post-quantum-sicher zu machen. Und dafür muss man sich genau überlegen oder muss genau analysieren, was die Anforderungen dieser Systeme sind. Einerseits in Bezug auf die Sicherheit, also welche Art von Sicherheit muss am Ende gewährleistet sein.
Also ihr antizipiert sozusagen, wer da wie angreifen könnte in Zukunft.
Genau, zum Beispiel. Und andere Rahmenbedingungen sind aber auch die Anforderungen, die konkret aus der Anwendung kommen. Also beispielsweise, wie schnell müssen bestimmte Operationen durchgeführt werden oder wie groß dürfen bestimmte Parameter sein. Das gilt es zu analysieren. Und dann muss also geschaut werden, ob es bereits Post-Quantum-Lösungen gibt, die man hier verwenden kann oder ob neue Dinge erforscht werden müssen.
Und was macht dir besonders Spaß daran? Was ist für dich das Spannende?
Es ist natürlich sehr schön, wenn die Forschung wirklich eine Anwendung findet. Also wenn die Dinge, mit denen man sich in der Forschung beschäftigt, nicht nur im Elfenbeinturm gesehen werden, sondern wirklich eine praktische Relevanz haben. Und das ist gerade bei der Post-Quantum-Kryptographie oder der Kryptographie im Allgemeinen grundsätzlich sehr natürlich. Es gibt natürlich auch Wissenschaftsbereiche, wo die Forschung wesentlich grundlagenlastiger ist. Aber die Post-Quantum-Kryptographie wird ja erforscht mit dem Ziel, sehr bald genutzt zu werden. Und dann ist es natürlich schön, wenn das auch möglich ist.
Sehr bald genutzt werden. Wir haben vorher deine Prognose umschifft. Ich habe dich noch nicht danach gefragt. Was denkst du denn, wann wird es denn soweit sein, dass es Quantencomputer gibt, die die Codes knacken können, mit denen man heute so verschlüsselt?
Also ich persönlich kann das wirklich gar nicht einschätzen. Denn um das einschätzen zu können, muss man nicht Kryptografin sein, sondern Quantenphysikerin und eben auch wirklich ein sehr gutes Verständnis und einen sehr guten Überblick über die Forschung und Entwicklung und Komplexität der Forschung haben. Aber es gibt in Deutschland das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Das ist also ein Bundesamt, das alles rund um Kryptografie verfolgt und auch beispielsweise Empfehlungen herausgibt, welche Verfahren verwendet werden sollten. Und das BSI hat erst vor wenigen Wochen die Schätzung veröffentlicht, dass sie glauben, dass es in 16 Jahren, also 2041 wäre das dann, kryptografisch relevante Quantencomputer gibt. Also Quantencomputer, die so mächtig sind, dass sie der aktuell verwendeten Kryptografie sehr gefährlich werden können.
Also 16 Jahre ist so ein Auto schon mal auf der Straße, ne? Das jetzt gebaut wird.
Eben, 16 Jahre ist ein Auto schon mal auf der Straße und auch Produkte, die vielleicht nicht so lange genutzt werden, haben aber lange Entwicklungszyklen. Das muss man sich eben auch noch überlegen. Wenn jetzt ein Unternehmen ein Produkt herstellt, was vielleicht nur 10 Jahre genutzt wird, was aber einen langen Entwicklungszyklus hat, dann sind 16 Jahre auch ein relativ kleiner Zeitraum.
Euer Bahnprojekt hat einen Zeitraum bis 2027 erstmal, wenn ich das richtig gelesen habe. Diese ganze Arbeit machst du hier in der Fakultät für Informatik und Data Science. Die ist ja relativ jung und du bist gleich ganz am Anfang mit Teil davon geworden. Wie war denn das für dich, in so eine ganz neue Fakultät zu kommen? War das eher anstrengend oder eher spannend?
Sowohl als auch. Also ich habe mich sehr gefreut, Teil einer neuen Fakultät zu sein, weil es natürlich so ist, dass man im Laufe eines Berufslebens oder auch schon als Studentin und Doktorandin natürlich an Unis auch viele Dinge mitbekommt, die man nicht gut findet. und wo man sich denkt, wieso wird das denn nicht einfach anders gemacht? Aber auch als Professorin ist es nicht so einfach, Dinge zu ändern, wenn man in bestehende Strukturen reinkommt. Und insofern habe ich mich gefreut, hier an dem Aufbau mitwirken zu können, weil wir dadurch, dass es eben noch gar nichts gab, also weder gab es zum Beispiel Dinge der universitären Selbstverwaltung, noch gab es Studiengänge, hatten wir also sehr viele Möglichkeiten, hier unsere eigenen Vorstellungen und neue Ideen einzubringen. Und das wäre natürlich an einer anderen Uni nicht so einfach möglich gewesen.
Du hast heute deine allerersten Klausuren schreiben lassen, also deine ersten Studis haben ihre Klausuren gesessen. Ist es jetzt auch spannend für dich zu sehen, ob das alles so aufgeht, was dabei rumkommt?
Ja, total. Ich bin ganz gespannt, was dabei rumkommt. Also ich hoffe natürlich, dass die Klausur fair war. Es ist immer so, dass es einige sehr gute Studierende gibt und einige, die nicht gut sind. Aber es wäre natürlich schade, wenn sich jetzt bei der Korrektur herausstellt, dass der Großteil der Studierenden sehr schlechte Ergebnisse hat, weil dann war entweder die Vorlesung nicht gut oder die Klausur nicht so passend zur Vorlesung. Und von daher bin ich da sehr gespannt und hoffe, dass es alles gut zusammengepasst hat.
Aber das sind jetzt Studierende der Informatik oder Data Science. Also man kann jetzt nicht auch nicht an der Uni Regensburg, speziell Kryptographie studieren, oder?
Genau. Das sind jetzt größtenteils Studierende der Informatik. Da gibt es im dritten Semester ein Pflichtfach Grundlagen der IT-Sicherheit und im vierten Semester das Wahlpflichtfach Kryptographie. Das werde ich jetzt im kommenden Sommersemester zum ersten Mal anbieten. Und sowohl die Grundlagen der IT-Sicherheit als auch die Einführung in die Kryptographie sind auch offen für andere Studierende. Aus der Mathematik gibt es natürlich einige. Und auch aus anderen Bereichen, aber Kryptographie als eigenes Studium oder als Schwerpunkt gibt es in der Form nicht.
Muss man sich so wie du sein Steckenpferd im Laufe des Studiums dann finden. Ich habe noch eine Sache auf deiner Homepage gefunden, die ich total interessant und schön finde. Du bietest eine Online-Sprechstunde für Mädchen und junge Frauen an, die sich für Informatik als Schulfach oder als Studiengang oder für eine Ausbildung in dem Bereich interessieren, ganz egal, ob in Regensburg oder woanders. Warum machst du das? Ist das immer noch so eine Männerdomäne? Muss man da immer noch den Steigbügel halten oder hattest du vielleicht auch ein bisschen wenig weibliche Vorbilder oder Ansprechpartnerinnen?
Ich glaube, dass es gut ist, wenn man, also ich habe das deswegen gemacht oder biete das deswegen an, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele sich scheuen, Menschen anzusprechen, die sie gar nicht kennen. Und das betrifft erstmal nicht nur Mädchen, sondern Jungen oder auch Männer ganz genauso. Vielen Leuten fällt es einfach nicht so leicht, um Hilfe zu bitten oder jemanden, den man eben gar nicht kennt, etwas zu fragen. Und konkret in der Informatik ist es schon so, dass der Anteil von Frauen in der Informatik zwar stetig zunimmt, aber sehr langsam. Ich habe vorhin mal in der Klausur geguckt und wenn ich es richtig gesehen habe, waren von den ca. 60 Studierenden 7 Frauen. Und nach allem, was ich weiß, wächst der Anteil eben nur sehr langsam. Ich bin schon überzeugt, dass weibliche Vorbilder etwas ändern können. Aber ob das tatsächlich funktioniert, werden wir auch erst in der Zukunft sehen.
Aber super Sache, dass du das anbietest und dass du dir dafür Zeit nimmst. Das ist ganz bestimmt so, dass wenn man da einfach mal jemanden anschreiben kann und sagen kann, hey, was muss ich machen, um da und da hinzukommen, dass ein das vielleicht auch die eine oder andere Hürde erleichtert. Juliane, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst und meine ganzen Fragen so geduldig beantwortet hast.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich gefreut, heute hier sein zu dürfen.
Freut mich sehr. Ich freue mich auch, dass ihr es bis hierher mit uns ausgehalten habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und war interessant für euch. Wenn ihr Fragen habt an Juliane oder Anregungen an mich, Kritik zum Gasthörer oder irgendwelche Vorschläge, wen ich mal einladen sollte, schreibt uns gerne an kontakt@ur.de. Wir freuen uns wirklich über euer Feedback. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann sage ich jetzt wie immer, abonniert den Gasthörer doch gleich, lasst uns auch gerne ein paar Sterne da und empfehlt uns natürlich auch gerne weiter, wenn ihr mögt. Ich bin Katharina Herkommer und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, liebe Gasthörerinnen und Gasthörer.